Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von uns, von der Diakonie in Südwestfalen, der Dispot. Mein Name ist Steffi Brendebach. Heute spreche ich mit Margit Haas, sie ist die Leiterin von unserem August-Hermann-Franke-Haus. Und wer sich darunter nichts vorstellen kann, ist gut, dass wir eine Expertin da haben aus Bad Lasper. Hallo, Frau Haas.
Ja, hallo.
Vielleicht können Sie uns, wir zwei kennen uns ja ein bisschen aus, aber vielleicht können Sie unseren Hörern mal erklären, was das August-Hermann-Franke-Haus überhaupt ist.
Ja, das August-Hermann-Franke-Haus ist eine besondere Wohnform der Eingliederungshilfe, so heißen wir jetzt. Früher war es Wohnheim oder Wohneinrichtung für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung.
Mhm. Wenn Sie jetzt sagen früher, dann gibt es die Einrichtung schon ein paar Jahre.
Ja, genau. Es ist die älteste Einrichtung der Diakonie Soziale Dienste und die gibt es im kommenden Jahr 30 Jahre.
Dann ist wahrscheinlich auch wieder ein Fest geplant,
ganz
oder?
Ganz genau. Da sind wir schon in der Planung und wollen ganz viele Ehemalige einladen, also ehemalige Mitarbeiterinnen und vielleicht auch Bewohner und Bewohnerinnen.
Ja. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, wer genau dort wohnt im August-Hermann-Franke-Haus.
Ja, vielleicht möchte ich eben noch ergänzen, also ich bin nicht nur Leitung des August-Hermann-Franke-Hauses, sondern auch des ambulant betreuten Wohnens, was jetzt Assistentin der eigenen Häuslichkeit heißt. Also dieser Bereich hat sich drumherum gebildet, so in den Jahren ab 2004. Aber ich komme erst nochmal zurück zum August-Hermann-Franke-Haus.
Genau, können wir auch gerne gleich nochmal drauf eingehen.
Genau, auf den anderen ganz Bereich. Gerne, ne? 26 Personen leben dort, also Menschen mit psychischer Beeinträchtigung, erwachsene Menschen, Männer und Frauen. Und genau, bevor jemand einzieht, wird quasi ein Gesamtplanverfahren eingeleitet und es wird zuallererst festgestellt, ob die Personen auch zum Personenkreis gehören. Also man muss eben eine psychische Erkrankung vorrangig haben, wobei manche auch eine kognitive Beeinträchtigung zusätzlich haben oder auch eine Suchterkrankung.
Ja.
Aber wichtig ist halt, dass die psychische Beeinträchtigung im Vordergrund steht.
Welche psychischen Erkrankungen sind das, die dazu führen, dass man bei Ihnen wohnt?
Ja, also das Wohnen im August-Hermann-Franke-Haus ist ja auf Dauer angelegt. Ja. Und von daher sind es auch eher die Erkrankungen, die zum Chronifizieren neigen, in Anführungsstrichen. Also die wirklich auch ja, wo Symptome auch längerfristig bleiben, die vielleicht schlecht oder zu behandeln sind und wo eben eine dauerhafte Einschränkung der Alltagsmöglichkeiten mit verbunden ist. Das sind in der Regel die schizophrenen Erkrankungen. Mhm. Es gibt aber auch Mischformen mit Zwangserkrankungen, mit depressiven Störungen, mit Angsterkrankungen. Also das kann so ein Symptom komplex sein, aber wichtig ist eben, dass jemand, wenn jemand die Entscheidung trifft, dass er einfach merkt, ich kann nicht alleine leben.
Ja. Die sind dann auch sehr lange bei Ihnen teilweise, oder?
Genau, das stimmt. Also es gibt jetzt keine Begrenzung von Kostenträgerseite zum Beispiel. Auch von unserer Seite aus beschränken wir nicht. Also Menschen mit psychischer Beeinträchtigung werden auch älter und alt, es entsteht Pflegebedarf und ich weiß, vor 15 Jahren oder so haben wir diskutiert, ob da nicht dann doch die Altenpflegeeinrichtung irgendwann mal als Anschlusseinrichtung dran ist. Aber davon haben wir uns verabschiedet. Zum einen, weil die Menschen eben sowieso benachteiligt sind durch ihre Erkrankung und Probleme haben, auch irgendwo anders wieder anzuknüpfen, anzufangen, Beziehungen aufzubauen. Und es ja natürlich auch das Zuhause geworden ist im Laufe der Jahre. Und jemanden am Ende des Lebens aus seinem Zuhause rauszureißen in ein anderes System, das können wir auch nicht
das
gut mit unserem diakonischen Auftrag vereinbaren.
Mhm. Der Bewohner, der am längsten bei Ihnen ist, wie viele Jahre sind das?
Also es gibt tatsächlich einen, der ist auch 1996 eingezogen, aber es ist, glaube ich, der einzige noch, aber es gibt auch in den Jahren danach, also 97, 98, das gibt es eben auch noch Bewohner, die da sind und wirklich mit der Einrichtung auch alt geworden sind.
Wie gelingt das als Einrichtung, dass das ein Zuhause wird? Weil es ist ja jetzt kein normales Krankenhaus oder eine Kureinrichtung, sondern es ist ja wirklich, wie Sie sagen, ein Zuhause dann auch.
Ja, ich denke erstmal so, die räumliche Ausstattung spielt natürlich eine Rolle. Es hat jeder sein eigenes Zimmer. Und das Zimmer ist ja auch mit dem BDHG gestärkt nochmal mehr zum Privatraum geworden. Also jeder hat einen eigenen Schlüssel und hat auch das Recht, die Tür zuzuschließen.
Sie haben gerade eine Abkürzung nur benutzt. Können Sie die kurz nur erklären?
Ja, BDHG ist genau. Das Bundesteilhabegesetz. Mhm. Ja. Genau, man kann die Tür zumachen und es ist tatsächlich Privatraum. Mhm. Und mit dem Bundesteilhabegesetz hat ja auch jeder seinen Mietvertrag bekommen. Also es ist wirklich Mietraum, wir sind quasi Vermieter. Und so ist auch unsere Beziehung zueinander in dem Bereich. Also wir können nicht reinregeln in den Zustand des Zimmers oder wie jemand sein Zimmer einfach nutzt, sondern außer eben, es ist ja auch eine Gemeinschaftsunterkunft, wenn eben die Allgemeinheit negativ davon betroffen ist, dann haben wir halt die Möglichkeit, auch Einfluss zu nehmen.
Ja.
Und ich denke, diese Stärkung des Rechtes auf einen eigenen Wohnraum führt natürlich auch dazu, dass es ein Zuhause wird. Und ich denke auch im Vergleich zu dem, wo jemand herkommt oder was die Alternative wäre zu einer Wohneinrichtung, ist es natürlich, glaube ich, eine sehr bevorzugte oder dem Bedürfnis entsprechende Wohnform, wo es leichter fällt, sich zu Hause zu fühlen, als zum Beispiel in der Wohnungslosigkeit, ja. Ne, wenn man mal das als Beispiel nimmt.
Ja. Zu den Mitarbeitern, vielleicht können Sie da was erzählen, wer bei Ihnen alles arbeitet.
Mhm. Also es gibt 3 Wohngruppen, 26 Bewohner in 3 Wohngruppen und jede Wohngruppe hat ein eigenes Team. Und dieses Team besteht aus 4 bis 5 Fachkräften. Das sind laut Wohn- und Teilhabegesetz Pflegefachkräfte oder pädagogische Fachkräfte und eine Hauswirtschaftskraft. Mhm. Das war von Anfang an, gehörte das zum Konzept, dass in jeder Küche unter Mithilfe der Bewohnerinnen und Bewohner gekocht wird. Und das haut jetzt so nicht mehr hin, weil eben viele alt werden und nicht mehr in der Lage sind mitzukochen. Man geht halt viel mehr in die Versorgung dann. Die Hauswirtschaft hat sich eben auch sehr verändert. Genau, das ist so, sind die Wohngruppenteams. Es gibt ein Nachtwachenteam, also wir haben Nachtwache und keine Nachtbereitschaft. Wir haben gleich nebenan im Gebäude die Tagesstruktur. Das ist auch nochmal ein eigenes Team mit entweder Betreuungskräften oder auch Fachkräften. Also da arbeitet ein Ergotherapeut und eine Krankenschwester, eine Pflegefachkraft. Ja, und so mischt sich eigentlich, also aus den unterschiedlichen Berufsgruppen mischen sich dann die Teams.
Ist das Ziel eigentlich, die Leute dann wieder so weit zu bringen, dass die auch selbstständig leben können? Oder ist das Ziel eher, dass die da bleiben?
Also wir sind keine Pflegeeinrichtung, sondern eine Einrichtung der Eingliederungshilfe. Eben. Und unser Auftrag ist ja, soziale Teilhabe zu ermöglichen. Und das bedeutet eben auch immer, ja, unsere Angebote haben immer so die Grundausrichtung, so viel Selbstständigkeit wie möglich zu ermöglichen und Hilfestellung zu geben, nur da, wo es nötig ist. Mhm. Und dieser Gedanke, Selbstständigkeit zu entwickeln zu lassen, ist natürlich Bestandteil unserer Arbeit.
Ist es so, dass in Bad Laßlo dann auch Kooperationen bestehen mit Vereinen oder Menschen im Ort?
Mhm. Also das Besondere in Bad Laßlo ist ja auch, dass wir noch einen Mitbewerber am Ort haben. Mhm. Ne? Sozialwerk St. Georg hat ja da genauso eine besondere Wohnform wie wir, das Haus am Schlossberg und auch einen ambulanten Bereich und auch eine Tagesstruktur. Das führt dazu, dass die Bad Laßlo eigentlich sehr erprobt sind und dran gewöhnt sind an Menschen im Stadtbild, die einfach ein bisschen anders sind als andere. Und ich würde tatsächlich behaupten, dass die Bad Laßlo auch ein höheres Maß an Toleranz haben. Mhm. Also man merkt das auch, wenn man in die Stadt geht, in die Altstadt vor allen Dingen, wo sich dann eben die Menschen, die auch nicht mehr so weit laufen können, dann bewegen, ne? Dass da einfach Beziehungen sind. Ne? Da ist der Bäckerladen, wo man sich morgens den Kaffee abholt. Das ist einfach, wenn man da reinkommt, ein ganz nettes und freundschaftliches Verhältnis schon fast. Man kennt sich mit Vornamen und so begrüßt man sich auch. Und so ist das bei Rewe und in sonstigen Einkaufsläden auch. Ne? Die Menschen sind einfach bekannt und auch toleriert.
Ja.
Das zeichnet Laßlo aus. Ansonsten gibt es natürlich aufgrund der Kleinräumigkeit, man kennt sich sowieso. Ich bin da geboren und aufgewachsen. Ich kenne sowieso viele Menschen und die kennen mich. Hat man natürlich auch einen guten Kontakt zur Stadtverwaltung oder zu den Apotheken, zu den Ärzten. Ja, und auch zu den Kollegen von St. Georg. Also mittlerweile haben wir ein ganz gutes Miteinander, schon seit vielen Jahren eigentlich. Also wir sind keine Konkurrenten, wie man vielleicht denken könnte, sondern es entlastet auch durchaus manchmal, wenn man sagen kann, versuchen Sie doch, fragen Sie doch mal bei St. Georg an, ob die einen Platz frei haben. Und dann probieren Sie es da mal ein Stück weiter zu kommen. Und umgekehrt läuft das auch. Das ist eigentlich ein sehr guter, auch fachlicher Austausch.
Ist in dem sozialen Bereich ja wahrscheinlich auch sinnvoll, da dann irgendwie miteinander statt gegeneinander zu arbeiten.
Das stimmt, ja. Aber ein Denken, was nicht von Anfang an da war. Ne? Das hat sich auch erst entwickeln müssen. Wir sind alle organisiert im Wittgensteiner Psychosozialen Forum. Das ist auch von uns heraus entstanden eigentlich. Wir hatten uns vor 2012 oder so ist es entstanden, zusammengesetzt und haben überlegt, wie wir einfach Kooperationen schaffen können von Diensten und Anbietern für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung und auch die Betroffenen selbst und auch die Angehörigen. Und daraus ist halt das Wittgensteiner Psychosoziale Forum entstanden, was es ja jetzt auch schon viele Jahre gibt und regelmäßig tagt und eigentlich auch immer ein guter und sinnvoller Austausch ist.
Wenn wir nochmal zurückgehen zu den Bewohnern, können Sie vielleicht ein oder zwei Biografien kurz vorstellen von Menschen, die bei Ihnen leben?
Ja, es gibt, also tatsächlich ist die Datenlage etwas dünn bei Menschen mit psychischer Beeinträchtigung, weil man vorwegnehmen muss, dass oft Beziehungen zu Angehörigen gestört sind. Es ist anders bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, wo die Angehörigen ja eine große Rolle spielen, auch in den Einrichtungen selbst. Das ist bei uns nicht so. Also wir versuchen mühsam Kontakte herzustellen zu Kindern. Also zu Kindern ist es sehr schwierig. Also wenn man als Kind erlebt, dass ein Elternteil psychisch krank ist, dann ist das oft eine tiefgehende Beziehungsstörung bis dahin, dass man hinterher vielleicht gar nichts mehr miteinander zu tun haben möchte. Bei Geschwistern ist es ähnlich. Es gibt manche Eltern von jüngeren Bewohnern, die auch da sind. Die haben eine andere Beziehung, das merkt man auch. Von daher ist das so ein bisschen schwierig, so die Biografien nachzuzeichnen. Ich kann vielleicht von einem Bewohner berichten, das war der erste, der bei uns in der Einrichtung gestorben ist und das war schon 2014. Der kam hier aus dem Siegerland, hat immer alleine gelebt und war auch immer so ein bisschen ein Sonderling, glaube ich. Irgendwann klappte das Alleineleben nicht mehr und dann kam er zu uns. Wir sind ein paar Mal zu seinem Haus gefahren, wo er gewohnt hat. Da hat er eine enge Beziehung zu gehabt. Er hatte Tauben gehabt. Das war so sein Thema. Aber ich kann tatsächlich nichts über soziale Beziehungen sagen oder darüber, wie er vielleicht groß geworden ist. Aber es war ein Merkmal, dass er halt immer alleine war. Und so war das auch bei uns. Ne? Er hat sein Leben alleine gelebt und war trotzdem in dieser Gemeinschaft. Also war anerkannt und auch in seinen Merkwürdigkeiten. Und so eine Geschichte war zum Beispiel, dass er im Herbst sehr von Natur verbunden war, im Herbst dann sich einen großen Haufen Laub aufgeschichtet hat im Garten und dann in der Nähe der Straße und sich dann bei strömenden Reben im Anzug obendrauf gelegt hat. Und also der Regen fällt auf mich herab und das Laub duftet und so weiter. Ne? Das war so eine ganz berührende Sache. Aber die Spaziergänger, die vorbeigingen, waren ganz besorgt und er hat die dann alle weggescheucht, wenn die dann näher kamen. Und in dieser Eigenheit ist er quasi auch in die Sterbephase hineingegangen. Das kann ich vielleicht auch noch kurz erzählen, weil es für mich so bewegend war und auch ein Stück, ja, vielleicht auch wegweisend, weil er hatte eine paranoide Schizophrenie, er konnte seine Wahnvorstellung nicht ablegen, auch nicht, als es Richtung Sterben ging und hat versucht, so ganz lange daran festzuhalten. Also es war zum Beispiel so, dass er immer eine Kopfbedeckung hatte, er hatte drei Kopfbedeckungen, also er hatte einmal ein Taschentuch auf dem Kopf und dann hatte er eine Tüte und darauf seinen Hut. Und wenn man ihn fragte, warum denn, dann sagte er, ja, das Taschentuch ist dazu da, dass meine Gedanken im Kopf bleiben. Und die Tüte ist dazu da, dass die Strahlen von außen nicht in mich eindringen. Und die Kappe ist dazu da, damit, weil es schön aussieht, ne? Ich will ja auch noch gut aussehen. Ja. Und das hat er bis zum Schluss beibehalten. Und das war halt schwierig, als er bettlägerig wurde. Ja. Ne? Und trotzdem, haben wir versucht, da auch einen Weg zu finden miteinander. Ne? Irgendwann war das egaler und egaler. Dann fragte er nicht mehr danach. Aber solange das für ihn so wichtig war, für den Erhalt seiner psychischen Stabilität, haben wir das natürlich auch ermöglicht.
Ja. Muss man viel auf die Leute auch eingehen. Dann. Auf jeden dann mit so Eigenheiten ist dann auch nicht so ganz einfach. Ne?
Und das ist nicht zu vergleichen wie die Pflege in der Pflegeeinrichtung. Nee. Ne? Das ist sehr viel komplizierter.
Ja. Mhm. Sie sind ja fast 30 Jahre im Haus. Sind das so Momente, die Ihnen dann aber auch in Erinnerung bleiben? Diese besonderen Menschen dann auch, die dahinter stecken?
Bestimmt, ja. Gut, ich muss einwenden, ich war 6,5 Jahre, also von 2002 bis 2008 war ich woanders, bei einem anderen Träger, und bin dann 2008 wieder zurückgekommen. Auch gerne zurückgekommen. Ja. Ich war froh, wieder zurückzukommen, ja.
Was hat sich in der ganzen Zeit verändert? Weil das war ja wahrscheinlich vor, also in den 90ern, eine andere Arbeit wie jetzt.
Das war ein anderes Bild der Menschen tatsächlich. Es hat ja doch einen enormen Paradigmenwechsel gegeben, nicht zuletzt auch durch die UN-Behindertenrechtskonvention und durch die Stärke der Rechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten der Menschen mit Beeinträchtigung. Das war schon, ist schon Meilenstein, ne, und macht sich auch bemerkbar, aber auch sehr im Positiven. Also nochmal zurück zum Bundesteilhabegesetz, gibt es ja seit 2021, glaube ich, oder 2020, mit diesem eigenen Konto. Ich weiß, das war eine Riesendiskussion am Anfang, ne? Das, wer kann denn das? Wir hatten ja Gemeinschaftskonten, und die Bewohner bekamen ihren Barbetrag ausgezahlt und plötzlich ein eigenes Konto, ne? Und trotzdem, wir mussten es sowieso machen, und wir haben es gemacht mit dem Ergebnis eigentlich, dass da auch ein enormer Zuwachs an Selbstbewusstsein war, ne? Ich habe mein eigenes Konto.
Klar,
und das, was an Missbrauch befürchtet war, ne? Das Konto ist schon in den ersten 3 Tagen geräumt oder so, ist eigentlich auch nicht eingetreten. Viele lassen sich da gerne begleiten, und das ist halt eine Veränderung, ne? Dass sich wirklich die Sichtweise auf den Personenkreis sehr, sehr verändert hat. Kontakt auf Augenhöhe, ne, war uns immer wichtig, ne, aber ist jetzt noch mal umso wichtiger, zumal ja im Moment auch wieder eine Veränderung im Gange ist, die, glaube ich, eher wieder rückläufig ist. Also die ganze Diskussion, die man auch in den Medien verfolgt, von Menschen, die Bürgergeld empfangen zum Beispiel, ne, die man versucht auszugrenzen. Also im Moment ist ja eher so ein Verteilungskampf wieder da um Ressourcen, und dann sind eben die Menschen mit Beeinträchtigung so an der unteren Kette.
Die stehen dann ganz am Rand.
Genau, ne? Und das macht sich auch wieder bemerkbar, ne? Ich denke gerade an Stigmatisierung nimmt zu, und auch die Art, was stigmatisiert wird, das verändert sich auch gerade und führt aber tatsächlich dazu, ne, dass Menschen noch mal mehr mit Argwohn wieder betrachtet werden und noch weniger Möglichkeiten bekommen, auch teilzuhaben.
Kriegen Sie das auch mit in der Praxis?
Also wie gesagt, LASFE ist natürlich noch mal vielleicht besonders. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch da Menschen, ne, die den Bewohnern, die eben anders sind im Stadtbild, auch ein Stück feindseliger begegnen, abwertender begegnen, ignoranter begegnen. Das ändert sich, ne? Vielleicht auch, ja, was berichtet wird auch von den Bewohnern, ist junge Menschen eher, also so Jugendliche in Gruppen zusammen, wo wirklich dann Bewohner sagen, also wenn ich auf so eine Gruppe treffe, wenn ich in die Stadt gehe, mache ich einen Bogen, ich habe Angst davor. Oder es werden ja auch die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt, wenn man zur Arbeit fährt, also von denen, die das können, also wenn man in die Werkstatt fährt, die auch berichten. Da sind die Schüler halt, ne? Und das ist dann oft, gibt dann oft unangenehme Situationen.
Das ist dann keine schöne Sache. Also es müsste dann schon wieder in eine andere Richtung auch mal gehen.
Ja, gut, von daher, wir bemühen uns halt im Gegenzug auch immer wieder die Tür aufzumachen, auch junge Leute einzuladen oder. Wir haben jetzt wieder so die Phase der Schülerpraktika, läuft ja gerade, ne? Gerne können Schülerpraktikanten zu uns kommen, und das passiert auch. Ne?
Ja, da verliert man vielleicht auch die Angst so ein bisschen, wenn man es mal angeschaut hat. Ist einfach Angst vor was Unbekannten.
Genau, das ist ein Vorurteil dann, was entsteht aus der eigenen Angst heraus.
Ja. Wenn wir bei Änderungen sind, die größte Änderung war ja vor ein paar Jahren im August-Hermann-Franke-Haus, dass es komplett neu gebaut wurde.
Das stimmt, ja.
Vielleicht erzählen Sie ein bisschen was dazu. Das war ja eins der größten Projekte eigentlich,
ja,
oder?
Ja, das war schon echt ein Meilenstein.
Ja.
Ja, genau, wir mussten ja neu bauen. Das Wohn- und Teilhabegesetz schrieb ja bestimmte Standards vor, also Barrierefreiheit allen voran. Mhm. Und die Bäderlösung im alten Haus war auch keine gute, also Gemeinschaftsbäder, Gemeinschaftstoiletten, Zimmergrößen mussten angepasst werden. Das waren so die wesentlichen Dinge, und wir haben ja über viele Jahre geplant, ob vielleicht auch ein Bauen im Bestand möglich war. Aber letztendlich von den Kosten her war das völlig unattraktiv, weil das alte Gebäude auch schon in den 50er Jahren gebaut wurde und ja, wirklich auch marode war. Von daher blieb dann nur der Neubau und auch der war ja über viele Jahre geplant, bis es dann endlich zur Umsetzung kam. Und und das Gute war natürlich, dass wir auf dem Grundstück neu bauen konnten, sodass die Bewohner quasi das Haus wachsen sahen. Ja. Und wir haben dann die Rohbauphase auch schon genutzt und sind immer durch die Räume da gegangen, haben geguckt, wo wollen sie denn mal wohnen, ne? Wo ist denn der Ausblick schön, neben wem möchten sie mal gerne wohnen, um einfach schon mal so, ja, so eine Nähe herzustellen. Denn Veränderungen bei Menschen mit psychischer Beeinträchtigung, behaupte ich mal ganz pauschal, sind sehr, sehr schwierig.
Ja, ist ja immer, wenn für jeden ist ja ein Umzug jetzt eher aufregend und da
so ist
kommt
es.
Ja noch mehr dazu.
Ja.
Ja. Aber haben sich alle gut eingelebt?
Naja, und als es fertig war, das war der 13. November, wollten wir umziehen. Und ja, es war alles geplant und ein Umzugsunternehmen war bestellt. Und es war jetzt klar, wir wollen eigentlich an diesem einen Tag, also dass alle die letzte Nacht im alten Gebäude hatten und in die nächste Nacht im neuen Gebäude schlafen. Und dann hatte sich dann eine Wohngruppe dann zusammengefunden, hat gesagt, wir ziehen nicht um. Ne? Die saßen oben und sagten, nein, wir ziehen nicht um. Dann bin ich eben zu ihnen gegangen und dann haben wir gesprochen. Und da war eine sehr starke Front, die gesagt haben, wir haben ja gar nichts davon gewusst, dass wir umziehen müssen. Und wir wollen das nicht, wir wollen hier bleiben. Naja, durch Gespräch ließ sich das so ein bisschen auflösen, mit dem Ergebnis wirklich zu sagen, wenigstens im neuen Haus schlafen. Sie können immer wieder auch zurückkommen. Sie können ihre Sachen dann so langsam Schritt für Schritt mit rübernehmen. Das war so ein bisschen dann der Kompromiss. Aber das war dann so wirklich der einzige Widerstand und der war auch sehr schnell aufgehoben, weil man war im neuen Haus und ich habe den Eindruck, die Bewohner hatten sich recht schnell irgendwie eingewöhnt. Es war ja echt alles schön und hell und neu und es waren dann eher die Mitarbeiter, die noch Wochen und Monate danach die Probleme hatten, weil die Abläufe plötzlich anders waren. Ne? Man musste gucken, wo wenn wir Sachen hinstellen und lagern, ne? um auch gerade was Medikamentenwesen angeht, um guten Ablauf, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Das war eher schwierig.
Ja. Mittlerweile aber alles gut.
Alles am Platz, ne? Ja. Alles läuft.
Wie lange ist das jetzt her? Wie viele Jahre?
3 Jahre.
Ja.
Also im November werden es 3 Jahre.
Genau. Sie hatten eben ganz am Anfang mal angeschnitten, das ambulant betreute Wohnen.
Genau. Mhm.
Das gibt's auch in Laswa?
Genau, das ist in den 2000er Jahren entstanden, als der Kostenträger halt ambulant vor stationär propagiert hat. Und da sind eben die ersten Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Franke-Haus in die eigene Wohnung oder in Wohngemeinschaften gezogen. Man kannte sich ja, ne, und dann fanden sich so 2, 3 Pärchen, die dann zusammengezogen sind. Und das war so der Anfang. Die wurden am Anfang vom Team Franke-Haus mitbetreut, bis sich dann so nach 2, 3, 4 Jahren dann so ein eigenes Team drumherum gebildet hat. Und mittlerweile, ja, gibt es natürlich eigene Räumlichkeiten auch fürs ambulant betreute Wohnen. Und es ist ein Angebot für ganz Wittgenstein. Und wir begleiten aktuell 42 Klientinnen in Wittgenstein.
Auch alle mit psychischen Erkrankungen, aber die sind wahrscheinlich nicht so schwerwiegend dann, oder?
Genau. Und es sind eben nicht nur die psychischen Erkrankungen, sondern das ambulant betreute Wohnen ist offen für alle Menschen mit Beeinträchtigung, okay. Also auch wenn man eine geistige oder eine körperliche Behinderung hat. Und was wir auch machen auf jeden Fall schon seit einigen Jahren ist ambulant betreutes Wohnen für Menschen nach § 67 SGB 12. Das bedeutet in sozialen Schwierigkeiten, wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht. Das ist nochmal eine andere Personengruppe. Wobei das sehr gut auch zusammenpasst. Also auch Menschen aus diesem Personenkreis haben oft eine psychische Beeinträchtigung oder eine Suchterkrankung, also hätten auch Hilfe auf Eingliederungshilfe. Aber der Antrag nach Wohnungslosenhilfe ist ein bisschen einfacher und niedrigschwelliger. Und oft, wenn man da verortet ist und ambulant betreutes Wohnen schon mal kennengelernt hat und Beziehungen entstanden sind, ist dann auch der Weg offen für das ambulant betreute Wohnen Eingliederungshilfe.
Okay. Zum Schluss, Sie hatten ja eben schon mal gesagt, so ein Ausblick, was Sie sich wünschen würden, wäre einmal, dass die Akzeptanz wieder ein bisschen mehr steigt. Gibt es sonst noch was Sie sich wünschen für Ihren Bereich in der Zukunft?
Ja, ich meine, die finanzielle Unsicherheit nimmt zu, finde ich. Ne? Also es wird schwieriger, Kosten zu sagen, zu bekommen, also so eine Planungssicherheit aufgrund der finanziellen Sicherheit zu bekommen, weil natürlich die Ressourcen knapper werden, ne? Das kriegen wir überall in allen Bereichen mit. Das wäre natürlich ein großer Wunsch, ne? Dass wir einfach unsere Arbeit auch bedarfsgerecht weiter fortsetzen können. Fachkräftemangel, ja, beschäftigt uns auch, wobei wir so im ländlichen Raum, glaube ich, immer noch eine ganz gute Vernetzung haben. Aber im Moment haben wir tatsächlich Kapazitäten und Probleme, die Stellen gerade zu besetzen. Also es dauert länger als üblicherweise.
Was suchen Sie im Moment?
Fachkraft, also pädagogisch oder Pflegefachkraft für den Bereich ambulant betreutes Wohnen und auch fürs Frankehaus. Ja, und natürlich, es wird natürlich auch beanspruchen dann, ne? Was wir auch erleben, ist, dass die Fallschwere deutlich zunimmt und wir eigentlich mit unserem Mitarbeiterpool nicht mehr klarkommen. Ja. Wir brauchen mehr und von daher sind ja jetzt auch Verhandlungen angedacht mit den Kostenträgern, damit wir einfach da mehr Ressourcen bekommen und Mitarbeiter nachziehen zu können. Und das brauchen wir. Und das würde ich mir natürlich auch wünschen, ja. Ne, dass es weiterhin ein gutes Zuhause bleibt für die Menschen, die da leben und einen guten Arbeitsplatz für die Menschen, die da arbeiten.
Ja, es bedingt sich auch beides. Wenn Mitarbeiter nicht mehr belastbar sind, das ist ja dann auch schwierig.
Ja.
Ja, prima. Frau Haas, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Gespräch.
Ja, sehr danke auch für die Möglichkeit, ne, das alles mal zu berichten und ja, ich hoffe, dass es viele Zuhörer findet.
Jetzt hoffen wir alle.
Und wenn Fragen sind, kann jemand auch gerne noch im Nachhinein anrufen, ne, oder mal vorbeikommen. Ne?
Genau, man kann ja auf der Homepage gucken von uns auf www.diakonie-sw.de und es gibt auch noch einen anderen Podcast zur Eingliederungshilfe vom Haus Glotzbach. Das war unsere Folge 13, wenn da noch jemand noch was hören möchte. Super. Vielen Dank. Dann sage ich bis zum nächsten Mal und Dankeschön nochmal.
Danke, sehr gerne.
Ciao.
Tschüss.
Sie hörten DISPOD, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.